Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist Friederike Rass. Herzlich willkommen, Friederike.
Hi.
Friederike, du bist Gesamtleiterin beim Sozialwerk Pfarrer Sieber und Theologin. Und jetzt gerade zügelt mit dem Werk.
Ja, genau.
Auf das Areal bei den Kirche Glaubten in Affolteren. Schon alles auspackt?
Ja, momentan in meinem Büro stehen, glaube ich, schon noch 3 Kisten. Aber wir sind sehr, sehr positiv überrascht. Wir haben uns wirklich auf vieles vorbereitet bei einem Umzug in der Größenordnung. Ist schon sicher sehr spannend, ob es alles aufgeht. Und es klappt viel, viel besser, als wir erwartet haben.
Apropos Kiste, eben, es ist eine sehr grosse Kiste. erzähl uns doch zuerst einmal, für die, die das nicht so genau mitbekommen haben, was überhaupt umgezogen ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist für uns wirklich ein Novum in der Geschichte vom Werk, dass wir in der Form zusammenziehen dürfen. Bisher sind wir wirklich ganz, ganz verteilt gewesen. Und für 2 von unseren Einrichtungen ist es immer schwieriger geworden. Und zwar einmal das Urdörfli in Pfäffika, ist der Mietvertrag einfach wirklich jetzt dann final ausgelaufen und wir haben es fast bis zum Schluss ausgereizt dort. Das ist eine Wohneinrichtung für Leute, die schwer suchtkrank sind und die versuchen sich zu stabilisieren und wo wir versuchen mit ihnen was zu finden, dass sie wieder ins Leben zurückfinden lässt. Und das andere ist der Sonne-Ecke, unser Fachspital in der Konradstraße, gerade beim HB in Zürich. Es ist einfach ein Wohnhaus. Es ist auch ein besonderes Wohnhaus, weil es die Geburtsstätte von der Stiftung ist. Der Pfarrer Sieber, kann ich das geschehen?
Ja, bitte. Also dort, eben, der Sonnenecke ist ja dort, wo alles angefangen hat,
ja,
oder?
Genau.
Der See früher nicht.
Ja.
Ja, erzähl das.
es ist in Platzspitz-Zeiten gewesen, oder? Als der Pfarrer Sieber auf der Platzspitz gegangen ist, um sich um Leute zu kümmern, die einfach schwer konsumiert sind und wo es noch keine wirkliche Strategie gab, wie man damit umgehen kann. Und Leute aus Zürich wissen das, viele noch wirklich auf dem Platz selber gestorben, in elendsten Umständen. Und er hat dann gerade übers Brückli in dem Wohnhaus in der Garage Hospiz eingerichtet, dass Leute erstmal nicht allein sterben und nicht dusse in der Kälte, sondern wirklich einen Ort haben, wo sie ein bisschen Friede und Schutz finden können in den letzten Tagen ihres Lebens. Und nach und nach, als man herausgefunden hat, wie man mit der AIDS-Epidemie umgehen kann und Safer Use reingekommen ist, konnten die Leute dort vielleicht sogar auch länger überleben. Und nach ist daraus ein Fachspital entstanden für Leute, die eben Suchtthematik in ihrem Leben haben.
Eben darum, also Segfrieren ist länger her, aber dort ist ja auf eine Art eine ähnliche Aktion gsi vom Ernst Sieber, wo er die Obdachlosen, statt dass sie verfrieren, auf der Straße in den Bunker reingeholt hat. Und genau. Da hat er wie die Suchtkranke in die Garage reingeholt. Und das ist immer noch der gleiche Ort und dann hat man sich quasi nach und nach das Haus erobert. Von unten nach oben.
Genau, und es ist eben als Wohnhaus konstruiert gewesen und das hat uns vor jenste Herausforderungen gestellt, immer wieder, dass kein Bett hat nicht in den Lift passt und man muss auseinanderschrauben, in den Keller bringen, desinfizieren, wieder Ofenwaren, wieder zusammenschrauben, Leute mit Rollstuhl mussten sehr, sehr besondere Fähigkeiten entwickeln, um dort zurechtzukommen. Und seit 2012 dürfen wir auf der Spitalliste sein, was für uns eine große Ehre ist und auch wichtig. Um zu zeigen auch, dass wir wirklich mit hohen Qualitätsansprüchen schaffen. Und auch da ist einfach Dringlichkeit entstanden, dass wir ein anderes Zuhause finden, das besser geeignet ist für alle diese Bedürfnisse. Und jetzt haben wir dank der reformierten Kirche gemeint, ein Haus finden dürfen in Affolteren und konntet beide oder könntet jetzt gerade in der Woche beide Betrieb dorthin zügeln. Und sogar noch ein paar mehr Wohnplätze anbieten für Leute, die schon stabiler sind. Das ist wie eine kleine, man arbeitet mit so einem Stufenmodell, dass Leute einfach je nachdem, wo sie gerade in ihrem Leben stehen und was sie für Fähigkeiten schon mitbringen, sich auch als selbstwirksam erleben dürfen. Also wer schon selber kochen kann, kann selber kochen. Wer das noch nicht kann, kann dann über die Mensa vom Spital Essen beziehen. Solche Synergien sind da jetzt möglich und das freut uns einfach riesig.
Also es gibt so wenig Durchlässigkeit, wie man alles im
genau, das haben wir sogar als eins von unseren Strategiezielen aufgenommen vor 2 Jahren, weil mir es ist wichtig, dass unsere ganz, wir haben ja wirklich 12 kleine verschiedene Betriebe und alle haben ein eigenes Profil und das ist sehr wichtig, weil die Leute, mit denen wir arbeiten, sind auch sehr individuell. Nicht jeder fühlt sich am gleichen Ort wohl und nicht jeder hat dieselbe Bedürfnis. Und gleichzeitig muss man ja nicht an jedem Ort dann das Rad neu erfinden bei bestimmten Sachen. Mir ist wichtig, dass die Leute, die bei uns arbeiten, handfrei sind für Klientinnen und Klienten, die zu uns kommen und nicht mit administrativen Themen belastet sind. Also, dass zum Beispiel dann jetzt jeder Betrieb eine eigene Administration führen muss, möchte ich mir so minim halten wie irgendwie möglich. Und das ist, glaube ich, auch sehr im Sinn vom Pfarrer Sieber wert, dass man so wenig Papier wie möglich braucht.
Genau. Ja. Also, dass man wirklich von diesen Sozialwerken wirklich zum Sozialwerk wird. Oder?
Das wäre ein ganz schöner Gedanke dahinter, ja.
Jetzt die Sonnenecke, eben, du hast die Geschichte erzählt. Ist das eine Geschichte, wo jetzt bei den Menschen, die jetzt dort gelebt haben, präsent war ist und auch ist und auch ein bisschen Wehmut ausgelöst hat, trotz allen eben baulichen Hindernissen, die es sicher gegeben hat. Aber man geht jetzt ja, so ein bisschen von dort weg, zumindest in der Stadt, ja, wo wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Geschichte vielleicht auch noch ein bisschen präsent ist und jetzt geht man dort raus an fast die Endstation vom, was ist der 32er, vom
37er. Nicht ganz, ja. Ja, also man braucht 14 Minuten bis zum Helvetia-Platz, das ist eigentlich recht
ist easy, recht ab zentral,
und, ja, ich habe es gar nicht, finde ich recht cool. Ja, wir haben tatsächlich Leute im Haus, in so einer Ecke, die der Platzspitz noch erlebt haben und überlebt haben. Und ich habe so Freude, wenn ich sie sehe. Oder das ist nicht die Regel gewesen. Wir haben auch Peers, die bei uns arbeiten, die ihre eigenen.
Aber das heisst ja, dass die immer noch bei euch sind. Also das heisst, ja, überlebt, aber sie haben auch nicht in dem Sinn wirklich herausgefunden. Also sie brauchen immer noch das Netz, das ihr zur Verfügung stellt.
Das ist eine richtige Beobachtung, ja. Also gut, wenn man wirklich auf dem Platzspitz ist, dann hat man seinen Körper schon auch auf eine Weise behandelt, die nicht dafür spricht, dass der sich wieder ganz erholen kann. Das ist so. Das sind Folgekrankheiten und Folgekomplikationen, die Leute begleitet. Gleichzeitig ist das so eine Ecke ja ein besonderes Spital. Also man ist dort, man ist auch mal länger dort, aber man geht dann auch wieder. Oft kommt man dann auch wieder. Aber es ist auch ein Ort, wo man wie als ganzer Mensch akzeptiert wird. Also man ist nicht als Patient hospitalisiert. Das ist nicht die einzige Dimension, die das so eine Ecke bietet, sondern ist Teil von einer Gemeinschaft. Oder man bietet Kunsttherapie an. Und auch das ist nicht ein rein therapeutisches Setting, wo es klare Hierarchie gibt zwischen Therapeutin und Klient, sondern es sind wirklich Orte, wo die Leute wieder in ihre eigene Gestaltungsfähigkeit finden sollen. Also ich glaube schon, dass so eine Ecke und allgemein Sieberwerk, ja, es sind Leute, die an vielen Stellen andere Unterstützung brauchen als üblich, aber gleichzeitig die auch ganz viel anderes mitbringen. Und das in der Gesellschaft, in der üblichen Ort, an denen man sich vielleicht bewegt, an denen wir uns vielleicht bewegen, mit unserer Familie und Freunde und in den Settings, wo sie anecken würdet und ihr wirklich reduziert würdet auf ihre Sucht oder auf eine bestimmte Optik, dass vielleicht mit der Zähne es nicht in Ordnung ist, dass einfach der Körper an sich wirklich sehr Glitter hat. Einfach das äußere Erscheinungsbild, darauf würde sie reduziert werden. Und im Kontext vom Siva hat ja gern von einer Familie gesprochen, dass man wie eine Familie ist, wird die Individualität wie gewürdigt und wirklich der ganze Mensch in den Blick genommen. Ja, man hat eine Suchterkrankung, aber es ist nicht das Einzige, was zählt. Und ich würde mir ja wie wünschen, dass das nicht nur bei, und das ist ja auch nicht nur bei uns der Fall, aber dass Gesellschaft da nochmal offener wird für die Einzigartigkeit von den Menschen. da gibt es schon immer wieder Berührungsängste, wo wir versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen und zu zeigen, dass das nicht das Einzige sein muss, was ein Mensch definiert.
Du hast jetzt gerade den Pfarrer Sieber erwähnt. Du bist ja zu dem Werk gekommen, wo er nicht mehr gelebt hat, oder?
Ja, ja.
Und zugleich beschreibst du etwas, wo du das Gefühl hast, das hat stark mit ihm zu tun, also mit dem Geist, der das Werk ausstrahlt. Wer ist der Ernst Sieber für dich?
Ui, das ist eine ganz gute Frage. Ich durfte ihn wirklich leider nicht mehr kennenlernen, in Person. Was ich deswegen mache, was ich so großartig an ihm finde, ist, dass er so viele Menschen prägt hat. Also er muss jemand sein, gewesen sein, der sofort nahbar war und sofort eine Beziehung zu den Leuten entwickelt hat. Und er hat bei ganz vielen Leuten seine Spuren hinterlassen und auch im Werk also er hat uns aufgebaut, er hat uns enorm prägt. Und die Spuren, die sammle ich wie. Oder ich rede so gern mit Leuten, die ihn kennengelernt haben, Klientinnen und Klienten, die mit ihm auf der Gasse unterwegs gewesen sind, im Sonnenbogen noch, im Alvis-Gütli. Und versuch so, wie aus der Geschichte und aus seinem Charakter den Charakter des Werks in seinem Sinn weiterzuentwickeln.
Ja, ich glaube, was du sagst von Spuren hinterlassen, das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Ich habe ja als Kind so zum Martal im Pfarrhaus aufgewachsen, hat er immer so, glaube ich, einmal oder zweimal in meiner Kindheit so in der Turnhalle zum Martal einen Gottesdienst gefeiert. Und ja, wie einem halt die im Nachhinein später dann, du wohnst zum Sonntag und all die Tele-Züri und so, ein bisschen abgedroschene Bilder, aber mir halt so unmittelbar gleich reingekommen sind, der mit dem Schraubstock, wo man auseinanderschrauben kann und dann wird es kreuz. Ja. Das ist das eine, und ich habe dann so eine Maturaarbeit geschrieben, dürfen schreiben über ihn und mit ihm dann da in seinem VW-Büsschen über die Tramschiene fahren und so von Radio 24 in Sonnenecke. Und ich glaube, ich habe ihn dort am stärksten erlebt, wo er gar nicht mehr dort war. Also das ist, wir sind dann in der Sonnenecke und wenn er ist, dann nimmt er da den Gymnasium-Schüler einfach mit und läufst halt mit und rein und zu dem AIDS-kranken, drogensüchtigen Mensch und spricht dort das Gebet und dann ist er irgendwie ins nächste Zimmer und ich bin auch dort geblieben und nachher sagt er sagt der Mann dort zu mir, ja weißt, der Pfarrer ist der erste Mensch, der mich umarmt hat. Und ich glaube, die Wirkung vom Ernst auf die Menschen dann kommt wie so zurück. Mhm. Und ich glaube, genau so die ich habe das Gefühl, es ist so eine Theologie vom Berühren, wo er gelebt hat, sich einerseits berühren lassen von den Menschen, vom Leiden von den Menschen und das andere berühren. Also das ist ja etwas, wo er hat sich ja über Hygiene regeln hinwegsetzen und das hat er nicht gemacht, nur weil er auch die störrische Seite an sich gehabt, sondern es war wirklich theologisch fundiert gewesen. Mhm. Also wirklich, wie Jesus auf die Aussetzungen zugegangen ist und sich berühren lassen hat von innen, also Empathie, und selber berührt hat. Ich glaube, das ist ihm ganz, ganz wichtig gewesen.
Ja, also, und er hat wie immer, also das ist auch eine wunderschöne Geschichte, ich habe auch den Artikel von dir damals gelesen. Er hat wie immer das war ihm ganz wichtig und das finde ich so stark, dass er die Hierarchie umkehrt. Oder wir gönnen zu Christus beide Leidende. Also es ist nicht ein sich Erbarmen des Leidenden. Es ist nicht, natürlich ist es ein Akt der Nächstenliebe und des Erbarmens, aber es ist eigentlich etwas, wo wir wieder davon lernen dürfen, wo wir wieder davon auch selber etwas mitnehmen. Also es ist keine Einbahnstraße, es ist immer ein gelebtes Miteinander, unser Wechselspiel.
Also wir sind gemeint, oder? Also wir sind nicht Dienstleister und Klientinnen, sondern wir sind gemeint, oder?
Und was ich im Blick auf Theologie und existenzielle Fragestellungen im Gespräch mit den Leuten, die bei uns Hilfe suchen, immer wieder lerne, die haben eine Klarheit und Kompromisslosigkeit, weil ihr Leben das von ihnen fordert. Sie haben Lebensumstände, da kannst du nicht in schöne Worte dich einpacken, das muss heben. Also da kannst du nicht einfach, da kommt es drauf an, wie du von Menschenwürde und Liebe sprichst. Das darf nicht einfach nur ein schönes Wort sein, das muss wirklich eine Relevanz sein. Und du hast gesagt, das Berühren, ich finde auch das sich angehen lassen, also sich nicht rausziehen aus ethische Dilemmata mit ja einerseits, andererseits und man könnte und man sollte und hat verschiedene da zieht nicht auf der Gas. Also dafür hat man nicht die Zeit und auch nicht die Ressourcen, sondern es muss eine Antwort Bestand haben, auch wenn du sie nicht geben kannst im Moment eigentlich. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung, der er sich sehr gern gestellt hat. Also das war sein Element. Und davon lebt mir nur heute, dass er da, ich finde, das ist ein Element von ihm, dass man vielleicht noch nicht genug angeschaut hat. Er ist so ein guter Theolog auch gewesen.
Also, ja, das ist er gewesen.
Er ist nicht einfach ein Diakon auf der Gasse gewesen oder jemand, der halt voller Nächstenliebe, auch das war er, oder? Voller Nächstenliebe im Namen des Herrn unterwegs sozusagen, aber auch wirklich ein blitzgescheite und ganz sauber durchargumentierte Theologie.
Wie versuchst du das, also musst du das überhaupt, oder wie versuchst du das im Werk ja auch lebendig zu behalten, oder wie sind ihr da, ihr seid ja sehr, sind ganz unterschiedliche Leute, die bei euch arbeiten, Theologinnen, Theologen, Seelsorgende, Fachärztinnen, ihr bildet Assistenzärztinnen aus, eben, du hast gesagt, Maltherapie. Wie bringt man das? Also es sind ja gleich dann starke Spezialisierungen auf ein Fach. Also sehr, sehr Professionalität, stellen wir vor, ist extrem wichtig. Ihr habt sie auch mit sowohl psychisch wie physisch sehr vulnerablen Menschen zu. Also da braucht es auch eine gewisse Distanz oder einfach Professionalität. Oder?
Ja.
Also da kann sie ja dann auch ein bisschen, kann sie auch schief kommen, wenn man das Gefühl hat, man tut
noch mehr
nächste Liebe und ich mache das um Christus zu lieb, oder? Also es ist ja auch, ja, wie gehst du mit dem um oder wie gehen dir mit dem um?
Ja, also das ist eine zweiteilige Geschichte. Das eine ist, man redet lieber als von professioneller Distanz, was ja ein wichtiger Begriff ist in der sozialen Arbeit, von professioneller Nähe. Weil unsere Leute so gut ausgebildet sind und auch so viel Erfahrungswissen mitbringen in einem Bereich, wo Ausbildungen fehlen, können sie fast näher an ihn. Oder sie können sehr gut ausbalancieren, wo ist eine Nähe einer Person noch dienlich und wo schafft ist eine Nähe ungesund, weil sie quasi die Person von ihrer eigenen Verantwortung auf eine Weise entlastet, die nicht mehr gesund ist. Wir nehmen Leute in die Verantwortung, oder? Und das ist ja auch das, wo wir selber uns wieder Kraft findet, wenn man merkt, ah, das kann ich ja. Und überhaupt auch mal das Risiko eingeht, etwas nicht zu können und auch, dass etwas schief geht, das passiert. Aber auch das dann gemeinsam zu bewältigen und der Mensch da nicht allein zu lassen, das ist ja ganz ambitionierte Balance von Nähe und Distanz. Und gerade wenn man gut ausgebildet ist, habe ich das Gefühl, kann man fast mehr Risiko eingehen. Und das ist bei uns wichtig, oder? Weil die Leute, mit denen wir arbeiten, schon viel, viel erlebt haben und professionelle Settings noch und nöcher kennengelernt haben. Und die haben eben nicht verfangen. Also wir fangen wirklich da auf, wo alle andere sehr, sehr gute Settings schon versagt haben. Nicht Griffe haben.
Und was ist das für ein, eben, nicht Griff ist nicht präziser, weil es Versagen heisst ja dann immer, dass das irgendwie defizitär ist.
Ja, nein,
das aber vielleicht, also die normalen Systeme, sage ich jetzt mal, funktionieren ja häufig so, dass eine Schwelle gelegt ist und ich muss drüber und wenn ich die Schwelle schaffe, ist gut. Also ich muss irgendwie, keine Ahnung, nur schon auf dem Sozialamt muss ich arbeiten, die Unterlagen auszufüllen, ich muss das und das mitbringen, ich muss mich an Hausregeln halten, ich muss mich in der Notschlafstelle auch an Hausregeln halten. Ihr könnt euch aber ja gleich nicht leisten, einfach sagen, anything goes, ihr müsst ja gleich Regeln haben.
Das ist also, ganz wichtig, ja.
Ihr könnt ja auch nicht sagen, du kannst machen, was du willst, bei uns bist du immer aufgefangen. Obwohl ja das irgendwie das ein bisschen ist, was ich jetzt bei dir so ein bisschen rausgehöre. Und das ist ja auch das Schöne, eben, das war gerade im Gottesdienst gewesen, zur Eröffnung vom Sieber. Heisst es eigentlich Sieberhaus? Oder wie heisst es?
Wir sind auf dem Glaubter-Areal und es heisst immer noch der Sonnenecke und der Schärme.
Okay, ja, gut. Genau. Schärme ist schön. Ja. Genau, und dort hat ja eine ehemalige Patientin vom Sonnenecke gesagt, dort hat sie das erste Mal gehört, egal was passiert, du musst nicht mehr zurück auf Gas. Mhm. Oder? Weil ja, das ist ja in anderen Institutionen ja immer, wenn ich es da nicht schaffe, wenn ich mich da nicht anpasse, dann bin ich wieder draußen. Mhm. Und das ist ja ein unglaublich schöner Zuspruch, mhm. aber kann ja auch zur Überforderung werden für ein Werk oder für eine Institution, wo ja gleich darauf angewiesen ist, dass das unter diesen Menschen funktioniert.
Mhm. Ich würde sagen, wichtig ist, das eine tun, das andere nicht lassen. Also es geht wie beides. Wir können jetzt sagen, egal was passiert, wir lassen dich nicht allein. Gleich gibt es Regler. Niedrigschwelligkeit heißt nicht anything goes. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir das Privileg haben oder uns rausnehmen, zu sagen, wir legen die Regeln mit dir gemeinsam fest. Es gibt nicht die eine Regel fürs ganze Haus oder für den ganzen Stock, sondern man schaut, was kannst du? Und dann besprechen wir da. Und dann schaut mir, ob da geht. Und wenn man merkt, es ist leider nicht gegangen, dann überlegt mir, ist die Regel zu komplex oder zu hoch oder schwellig? Oder schafft mir zusammen, dass das nächste Mal vielleicht gleich zu schaffen? Und das kann halt schon sein, dass ein Setting für eine Person nicht gemacht ist bei uns. Und da haben wir wieder wirklich, was ich so schön finde, das Privileg, dass wir verschiedene Einrichtungen haben. Dann können wir sagen, hey, hier klappt es wirklich nicht. Es dient dir nicht, hier zu sein, aber wir können jetzt mal in der und der Einrichtung probieren. Also auch außerhalb vom Werk gibt es ja eine Sache, wo mir sehr gut ist, sehr wichtig, dass wir da gut vernetzt sind. Man muss nicht alles alleine machen. Und probiere es dort mit ihnen aus. Und was, selbst wenn jemand, das passiert ganz selten, aber wenn jemand wegen ganz schwieriger Gewaltvorfälle wirklich nicht tragbar ist und wir sagen, du, das geht jetzt gerade wirklich nicht, wer nie den Kontakt abbrechen lässt, ist Seelsorge. Also selbst wenn jemand ins Gefängnis muss oder einen Ausschluss hat, den wir im Moment einfach einhalten müssen, um andere Leute zu schützen und auch die Person vor sich selber zu schützen, ist Seelsorge, hat immer die Hand offen und Gott lädt Besucher oder lädt sie ein zu sich. Das ist immer möglich.
Was passiert eigentlich mit dem Haus jetzt an der Konradstrasse?
Ja, du hast eben vorher schon gesagt, Pfarrer-Sieber-Haus, gell?
Genau. Das wäre ja eigentlich Pfarrer-Sieber-Haus.
Das wird's. Genau, weil es eben auch von der Geschichte wieder für prädestiniert ist, dass es das wird. Und wir haben ja in der Militär-Langstraße-Ecke ein kleines Gassercafé, die Sonnenstube, und das ist wirklich sehr nachgefragt und immer mehr nachgefragt seit Corona und der sich überlagenden Krise in der Folge, gebt mir mehr Mittagessen aus als je zuvor. Gleichzeitig nimmt psychologische Verwahrlosung auf der Gas immer mehr zu. Es liegt teilweise an neue Drogen, teilweise an wirklich der instabilen sozialen Situation, in der wir sind. Zumindest ist das so unsere Hypothese. Und die würde dann über die Zügler und es gäbe mehr Platz. Es gibt ein Gassercafé dort, wo man wirklich durchschnufen kann auch und ein bisschen mehr Rückzugsräume hat. Wir hätten einen Ruheraum im ersten Stock, wo Leute, wenn man auf der Gasse übernachtet oder draußen schläft man in der Regel unruhig. Es ist ein prekäres Schlafen, man muss auf seine Sache aufpassen, man muss auf sich aufpassen, das Wetter ist immer so eine Sache. Und tagsüber gäbe es dann wie einen Ruheraum, wo Leute einfach mal ausruhen können. Es gibt dann eine Werkstatt, Sozialberatung, wo man Leute abholen können. Und wir hoffen, dass wir im Weihnachten 25 das eröffnen können. Aber nagel mich nicht drauf fest.
Die psychischen Erkrankungen, wo du beschrieben hast, wo ihre Zunahme feststellen, also heisst das, dass das weh dann das ist, wo im Vordergrund steht und man als erstes muss angehen, bevor man überhaupt an die Leute ankommt?
Manchmal sind sie so gravierend, dass man an die Leute wie fast nicht ankommt. Ja, aber gleichzeitig sind wir in einem Setting unterwegs auf der Gas, wo man schlecht sagen kann, nimm doch erstmal deine Medis, also ein Medikament, die dich stabilisiert oder die überhaupt wieder zulassen, dass deine Persönlichkeit wieder Platz hat oder zum Vorschein kommen kann, weil einfach entweder es sind gar keine Medikamente verschrieben, weil noch gar keine Diagnose vorliegt. Und das ist ein sehr weiter Weg. In aller Regel sind aber Leute nicht 24/7 psychotisch, sondern man kann immer auch dann den Leuten ein ruhiges Setting anbieten, ein Gespräch anbieten, was zu essen. Und das stabilisiert schon. Also auch das kann schon helfen.
Und seit wann nimmst du die Zunahme?
Ja, das ist ein Henne- und Ei-Problem. Also es ist umstritten, ob das eine Zunahme ist oder ob einfach die Diagnostik besser geworden ist. Es gibt zwei Studien von der Stadt, wofür die ich sehr dankbar bin, von 2013, und sie haben es 2021 nochmal wiederholt. Und es ist in Zusammenarbeit mit der PUC, mit der Psychiatrie von Zürich, haben sie die durchgeführt, und man kommt auf eine Diagnostik von 94-96% auf der Kasse, sind eigentlich diagnostizierte oder nicht diagnostizierte psychische Erkrankung. Das finde ich immer wichtig, nicht zu vergessen, wenn es darum geht, Leute wollen ja nicht in das Angebot. Ich würde sagen, sie können nicht. Das sind einfach Grenzen, die ihnen gesetzt sind, dass sie Angst vor Verfolgung haben oder was so ein Krankheitsbild über mit sich bringt. Das ist in allermeisten Fällen der Hintergrund, warum Leute dauerhaft auf der Gasse sind, ohne zu sagen, es gibt schon Leute, die sagen, nein, das ist im Moment der für mich richtige Weg hier. Ich kann gerade nicht in Gesellschaft und ich will auch nicht und da ist unsere Gassearbeit wirklich unermüdlich unterwegs, Beziehungen zu knüpfen und Vertrauen aufzubauen, um die Leute vielleicht doch irgendwann mal mit dem Arzt ins Gespräch zu bringen oder einfach auch mal wieder in ein geschützteres Setting.
Jetzt, eben, ihr habt es mit Leuten zu tun, es gab viele, die eben nicht, ich weiß nicht, ob man kann sagen, nicht gesellschaftsfähig sind oder wie du jetzt gesagt hast, nicht wollen in Gesellschaft sein. Zugleich ist bei euch Gemeinschaft etwas ganz Wichtiges. Mhm. Also Gemeinschaft sein. Also es ist ja eben Ernst Sieber sehr wichtig sein, dass man Gemeinschaft ist. Ist das nur auf den ersten Blick ein Widerspruch?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt gerade Gesellschaft gesagt habe, meinte ich das, wie soll ich sagen, der klassische Gesellschaftsentwurf, dass man einen Beruf hat und
dass man funktioniert.
Dass man funktioniert, wie das eben vorgesehen ist. So. Und die Gemeinschaft, die mir lebt, die funktioniert auch. Vielleicht nicht immer so, wie es vorgesehen ist. Aber ich finde es wunderschön. Also wir leben da sehr buntes Miteinander. Es ist für das, in welchem Setting wir arbeiten und welche Geschichte die Leute teilweise mitbringen, die wirklich herzzerreißend sind, allein schon zum A-Hören, und ich weiß nicht, was es heißen muss, mit der Geschichte zu leben. Das kostet so immens viel Kraft, und gleichzeitig haben die Leute einen Humor und einen Schalk und einen Charme und auch eine Hilfsbereitschaft untereinander. Wenn man nicht gerade ums eigene Überleben kämpft, ist das so schön zu sehen, wie da eben immer wieder Ad-Hoc-Gemeinschaften entstehen.
Du bist ja eben mit deinem Arbeitsplatz auch gezügelt. Vorher war die Verwaltung so ein bisschen einsam gewesen, gell?
Dort. Ja, wir waren da an der Hochstrasse, ja, genau.
Genau, ohne gerade etwas unten dran. Jetzt sind wir da mitten drin.
Genau.
Bist du vorher sowieso selten im Büro gewesen oder bist du jetzt auch ansprechbarer als vorher? Oder hast du das Gefühl, dein Arbeitsalltag wird sich auch verändern? Durch das, dass du jetzt das Büro hast, wo eben das ohne Necken ist und der Schirm.
Also ein Ortswechsel heißt sicher immer auch ein Routinewechsel, ganz sicher. Wir sind ja gerade die Versuchskaninchen. Im Moment sind wir noch allein im Gebäude und testet einfach Gott jeder Wasserhahn und solche Sachen, damit wenn dann Patientinnen und Patienten kommen, wir die größte Sache schon gefunden haben.
Du schaffst jetzt noch ein bisschen auf einer Baustelle?
Im Moment, Baustelle ist zu viel gesagt. Nein, schon fertiggestellt fast. Aber wir sind im Moment nur allein im Haus, und nächsten Dienstag kommen dann Patientinnen und Patienten aus dem Sonneck. In einem großen Lupfufer. Aber wir haben auch jetzt schon immer wieder, wir zeigen ihnen das Haus, sie dürfen schon mal ihr Zimmer anschauen, das hilft wahnsinnig. Du hast vorhin gefragt, haben die Leute denn Angst? Oder
ja, genau, Bedenken, was genau, ist so ein bisschen grösser? Die Vorfreude oder die Demut, das zu verlassen?
Es ist wirklich, wir haben absolut beides, und was ich so schön finde, ist, die entscheidende Frage war immer nicht, wie ist mein Zimmer ausgestattet oder keine Ahnung, solche Themen, sondern...
Habe ich Balkon oder nicht?
Ja, genau. Nein, sondern gangst du auch mit? Sie haben die Leute gefragt, die ihnen wichtig sind im Haus, gangst du auch? Und wenn du gangst, dann wird es schon übers Recht sein, dann gang ich auch. Und das, finde ich, sagt so viel aus über den Entwurf, den wir leben. Und mir ist ein bisschen auch so gegangen, als ich in der Hohlstraße ausgezogen bin, jetzt vor 10 Tagen oder so. Das ist ja jetzt kein Büro, das ist halt einfach ein Büro da und mit Baustelle links und 4-spuriger Straße rechts und Hartbrook im Rücken. Also ist jetzt nicht so charmant dort gewesen. Und gleich habe ich beim Auszug geschwind so eine kleine Wehmut und Nostalgie verspürt und war dann aber ganz beruhigt, weil ich dachte, ah nein, die anderen kommen ja alle mit. Also ich gehe ja nicht allein. Und ich glaube, das macht es aus, auch in der ganzen Debatte um Immobilie in der Kirche, denke ich das immer, es geht nicht ums Haus, das Gebäude ist letztlich, es ist schön, es ist wunderschön, dass wir jetzt ein Haus haben, wo wir Platz haben.
Es ist ein sehr schönes Haus.
Es ist ein tolles Haus geworden, wirklich. Aber gleich, es geht nicht ums Gebäude, es geht wirklich um das, was drin lebt. Und das hat der Pfarrer Sieber schon immer ausgemacht. Und immer merkt es auch jetzt, Leute machen sich das Haus zu eigen. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Und ich hoffe, Patienten und Patienten bringen noch mehr Farbe inne. Und ich werde ihnen sicher mehr begegnen. Mir ist wie wichtig, man ist schnell in der Stadt und ich möchte auch weiterhin schnell in der Stadt sein. Wir haben auch wichtige zentrale Anlaufstellen. Und dass wir dort wie auch weiterhin so präsent sind für die Leute von der Gasse. Weil nur dann findet sie auch den Weg in der Sonne-Ecke weiterhin.
Eben, darum sind die extra in der gleichen Buslinie geblieben.
Das Sieber Express. Genau.
Also zum Schluss doch noch ein bisschen das Haus loben. Es ist ja, also ich finde es sehr, vor allem von der Innenarchitektur her, ein bemerkenswert schöner Raum einerseits und andererseits auch sehr intelligent gemacht. Also es hat immer wieder so Gucklöcher, wo man durch die Gänge sieht. Man hat eine sehr... Es hat etwas sehr Grosszügiges, finde ich. Man hat viel Raum. Und auch mit dem Andachtsraum, wo ja dann man so die Türen auftun kann und dann geht es in den Lichthof rauf. Also es ist ja schon sehr, sehr gut gemacht, oder?
Also wir sind sehr dankbar für... Ich finde es schön, wie du gesagt hast, intelligenter Bau. Oder? Wir haben schlicht gebaut. Wir haben Geld investieren können in den Innenausbau, aber dann auch nicht unendlich, oder? Und dass es trotzdem gelungen ist, so eine Transparenz zu schaffen, dass man sich wie frei fühlt da drin, aber auch Schutzräume hat. Also man kann sich, es gibt immer schöne Sichtachse durchs ganze Gebäude, aber man kann wie aus sich dem entziehen. Man kann also sich auch.
Man fühlt sich gesehen, aber nicht beobachtet.
Genau, also. Wunderbar. Mhm. Man ist nicht exponiert, aber trotzdem sichtbar. Das ist was ganz Schönes. Ja.
Ja, und hat auch viel so. Eben Balkon, Aussenräume, also ja.
So Gemeinschaftsräume, genau. Das ist auch noch. Also ist wirklich wichtig, weil Leute bei uns haben, ist kein Spital im klassischen Sinn. Das ist eben mal kritisch angefragt worden, warum haben wir denn Einzelzimmer? Und ist sicher eine berechtigte Frage, wenn man von sich selber so ausgeht und denkt, ja, wenn ich im Spital bin, dann bin ich da im Zweibett und das ist ja auch voll easy. Wir haben wirklich Leute mit schweren psychotischen Erkrankungen. Das ist wie fast nicht tragbar in einem Doppelzimmer, weder für die Person selbst noch für dann der Zimmernachbar. Und sie haben auch eine höhere Verweildauer bei uns, weil Genesung dauert länger. Das ist nicht mal in einer Woche geschwind. Wäre ja schön, wäre ja so schön, wenn das in einer Woche gerade geschwind gemacht wäre. Und deswegen auch die Außenräume, das ist für eine nicht so kurze Weile ihr Zuhause. Der ganze zweite Stock ist eine Pflegestation. Das ist für Leute, die wirklich dauerhaft bei uns sind. Und dass die jetzt ins Grüne schauen dürfen, das ist ein Wahnsinnsgeschenk.
Ja, vielen Dank für deinen Besuch da am Stammtisch. Ich wünsche ein gutes Ankommen allen, die jetzt noch eben zu dir kommen,
ja.
Nachdem du schon umgezogen bist. Und weiterhin alles Gute für deine wertvolle Arbeit.
Merci vielmals, dass ich hier sein durfte.
Ciao miteinander.